ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Herzlich willkommen und ich kann euch gleich sagen, wer nicht da ist, denn ich bin nicht Moritz. Moritz hat seinen wohlverdienten Urlaub angetreten nach den 3,5 Wochen Männertour. Deswegen begrüßt euch diesmal Holger Gersker und zwar hier aus unserem kleinen Radiostudio in Hamburg. Ich verfolge die Tour de France der Frauen von hier. Wir werden uns von hier täglich melden mit einem Tourfunk, um das jeweilige Etappengeschehen zusammenzufassen, wie wir es auch bei den Männern gemacht haben. Und mit mir werden das tun zwei, die in Köln sitzen im Studio. Und von da das Rennen verfolgen, nämlich zum einen unsere Expertin Hanka Kupfernagel.
Hallo.
Und natürlich unser Fernsehkommentator Florian Nass.
Hallo, lieber Holger.
Und unser Kollege Patrick Stricker, der ist vor Ort heute in Angers und hat dort Interviews geführt. Dazu werden wir natürlich dann auch kommen im Laufe der nächsten Minuten. Fangen wir doch mal an, Hanka, mit Lorena Wiebes. Warum ist sie momentan die schnellste Sprinterin der Welt?
Ja, ich denke, weil sie war auch letztes Jahr schon die Schnellste und warum, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich glaube, die hat ein sehr starkes Team, also sie hat ein sehr starkes Team hinter sich. Die hat immer ein sehr gutes Leadout und sie ist einfach wie viele andere hier Topfahrerin sehr diszipliniert und lebt den Sport.
Welche Rolle, Flo, spielt die Mannschaft?
Sicherlich eine große und auf der anderen Seite, ich fand das faszinierend, wie lange sie da so cool geblieben ist. Wir haben das dann später im Replay auch uns nochmal angeschaut aus der Helikopterperspektive. Du hattest das Gefühl, ja, die fährt lange noch nicht bei 100% und dann kommt die mit einer Explosivität daraus. Wahnsinn. Rüegg hat das Ding ja angezogen, fand ich mutig, ja, die Schweizerin, aber du wusstest eigentlich genau, ich habe auch vorher drauf gesetzt, aber man muss ehrlicherweise sagen, ist jetzt auch nicht so super kompliziert, auf Lorena Wiebes zu setzen, aber welche Explosivität die dann kommt, das finde ich super. Und deine Frage war natürlich, wie wichtig ist die Mannschaft? Die Mannschaft ist natürlich wichtig, sie aus allem rauszuhalten, ja, an dem Sturz vorbeizukommen, in guter Position zu fahren, sie aus dem Wind rauszuhalten, das gehört ja alles dazu. Aber am Ende, wenn sie auf den letzten 1000 Metern ist, habe ich das Gefühl, braucht sie gar keine Helferin mehr. Das macht sie dann im Alleingang.
Ja, wenn man sich das mal anschaut, die Weltmeisterin der beiden vergangenen Jahre, Lotte Kopecky, holt dann Wasser. Dann ist die Olympiasiegerin von Rio, Anna van der Breggen, die dann das Tempo macht. Unterwegs fährt dann eine wie die Olympia-Vierte von Paris, Blanka Wasch aus Ungarn. Ja. Das ist schon eine wirklich faszinierende Mannschaft. Kann das auch ein Problem geben, wenn eine wie Lotte Kopecky, Hanka, dann jetzt in diese Rolle hineingerät?
Ich glaube, die sind alle sehr, sehr erfahren und sie können sich auch selber einschätzen. Von Lotte Kopecky habe ich gehört, dass sie zuletzt mit Rückenproblemen zu tun hatte. Und dann wissen sie auch, wenn ich nicht den besten Tag habe, dann fahre ich für die Stärkste im Team, die hier gewinnen können. Die haben alle ein Ziel, die wollen hier eine Etappe gewinnen und das GC am liebsten auch. Und dafür werden sie alles tun. Und wenn du weißt, du bist nicht 100% fit, ja, dann machst du alles, damit es den anderen gut geht.
Hattet ihr eigentlich irgendwann unterwegs mal Zweifel, dass es wirklich zum Sprint kommt? Weil letztlich, wenn eine Sprinterin so überlegen kurz ist, dann Charlotte Kohl ist nicht mehr dabei, die vorher die ersten beiden Etappen gewonnen hatte. Wenn da nur noch eine Mannschaft fährt, reicht das ja manchmal nicht.
Also wir haben das auch beide diskutiert eben im Livestream, weil wir natürlich auch noch unter dem Eindruck des gestrigen Etappensieges standen. Ja, das war eine Soloflucht zwar, nicht ganz vergleichbar mit dieser Konstellation in der Gruppe, aber das macht ja auch Mut. Also denen, die auch wieder rausgefahren sind. Und es blieb ja auch unheimlich lange dann so bei 2-2,5 Minuten letztendlich. Und dann kommen wir wieder zurück zu der Mannschaftsstärke von SD Works. Mit der Truppe fährst du es dann halt dann doch zusammen. Ja? Und auch zu einem Zeitpunkt zusammengefahren, der halt ideal war. Dann gab es keine Gegenattacken mehr. Eigentlich haben sie es sehr professionell miteinander dann geschlossen. Aber tatsächlich, Hanka, wir haben da echt drüber diskutiert.
Genau, also ich glaube, also die haben ja auch sehr lange von vorne gefahren, wenn ich mich da richtig erinnere. Und was ich eben nicht wusste, ist, wie ist die Strecke auf den letzten 10 Kilometern. Und dann dieser leichte Anstieg nochmal, da wurde dann das Loch ja sehr schnell zusammengefahren. Aber vorher mit dem Rückenwind und den flachen Abschnitten, da passierte halt nicht viel. Ja. Also ich fand es bewundernswert, wie hoch das Tempo heute auch wieder war.
Ja, also
hast du den Durchschnitts, den finalen Durchschnittswert? Nee,
habe ich noch nicht. Auf jeden Fall waren sie ganz knapp.
Ja, ein 44er übrigens. 44er Schnitt.
Ja, Wahnsinn. Genau, ja.
Ja, und Liane Lippert hatte Glück an den Sturz, über den wir gleich noch reden werden, 3,5 Kilometer von Ziel, ist sie, glaube ich, als allerletzte noch vorbeigekommen, als 18., glaube ich, und ist da direkt, hatte Glück gehabt an der Stelle und ist Fünfte geworden. Sie hatte ja am ersten Tag den Sturz, wo sie sich am Ellbogen wehgetan hat und den großen Rückstand kassierte. Dann war sie Vierte auf einer Etappe, die ihr vielleicht sogar ein bisschen mehr entgegenkam. Und jetzt Fünfte. War es ein bisschen schade, dass es nicht noch mehr nach oben ging am Ende?
Naja, aber wenn sie da hinter dem Sturz noch aufgehalten wurde da von ganz hinten nach vorne fahren wurde, dann ist das doch noch viel höher anzurechnen, dass sie da noch auf Platz 5 gefahren ist. Weil das so ein Sturz bringt dich natürlich auch ein bisschen aus dem Rhythmus und das sich da wieder neu zu orientieren und zu sortieren, ganz stark.
Und ohne Teamunterstützung.
Ja, war mit Sicherheit sie ist auch alleine unterwegs.
Genau. Ja. Dann hören wir sie doch einfach mal. Wie ich schon gesagt habe, Patrick Stricker ist derjenige, der in Angers von Mannschaftsbus zu Mannschaftsbus gelaufen ist und nach dem Duschen noch kurz zwei Fragen an Liane Lippert stellen konnte.
Liane Lippert, da waren Sie am Ende dann doch wieder mit drin im Sprintfinale, wenn auch aus anderen Gründen sozusagen, weil es diesen Sturz gab. Nehmen Sie uns mit, wie haben Sie das Finale der Etappe heute erlebt?
Ja, sehr chaotisch und ich hoffe, dass alle mehr oder weniger okay sind vom Sturz. Sich ziemlich schlecht angehört und der Plan war auf jeden Fall in Position zu sein, gerade wegen den Stürzen und dann war es eigentlich klar, ja, wir versuchen es zu sprinten, wenn die Gruppe nur noch so klein ist.
Sie sind offensichtlich sehr gut in Form. Wie hat es sich angefühlt da auf den letzten Metern in Richtung Ziellinie?
Boah, schon sehr hart. Ich hatte heute den ganzen Tag die Beine gespürt. Von gestern bin ich schon ein bisschen tief gegangen. Deswegen war ich allgemein einfach ein bisschen müde heute und ich hoffe, morgen kann ich mich nochmal erholen und dann bereit für die nächsten Etappen zu sein.
Ihre Teamkollegin Marlen Reusser ist raus, Elisa Longo-Borghini ist heute raus, jetzt ist Demi Wollering gestürzt, eine Favoritin nach der anderen. Wie sehen Sie das?
Ja, sehr schade auf jeden Fall. Was vor allem auffällt, dass die meisten, die Giro gefahren sind, gerade aufs Gesamtklassement, sind krank oder fühlen sich nicht gut, sind müde. Und ich hoffe, dass ich stark bleibe und so weitermachen kann.
Klar. Ja, Hanka, das ist das Thema. Ne? Die ersten zwei vom Giro sind hier nicht mehr dabei. Elisa Longo-Borghini, die hat gewonnen. Die hat heute die Tour aufgeben müssen, ist nicht mehr angetreten. Marlen Reusser mit den Magenproblemen schon am ersten Tag. Ist das Zufall?
Ist das Zufall? Also, wir hatten das vorhin auch schon mal ein bisschen diskutiert, dass natürlich, der Giro ist ja auch hart. Ja, und das sind von der Tageszahl 7 Etappen. Aber war es auch sehr heiß und es geht durchs Hochgebirge, wird richtig hart gefahren. Und sich davon zu erholen, dauert dann möglicherweise doch länger als nur 10 Tage. Und das muss man vielleicht mal berücksichtigen in der Zukunft, ob das nicht doch ein bisschen zu eng aufeinander ist.
Ja, absolut. Wir haben das miteinander diskutiert, weil du hast es explizit angesprochen. Ja, das ist das zweitbedeutsamste Rennen. Zur Tour wollen sie aber auch alle kommen und dann muss man, glaube ich, als Verantwortlicher oder die Verantwortlichen bei der UCI vielleicht mal drüber nachdenken, ob man das Ganze ein bisschen entzerrt. Ja, wenn die nach so einer hohen Belastung aus dem Giro rauskommen, du kannst ja in dieser kurzen Phase keinen neuen Formaufbau betreiben. Du musst es
du
musst es konservieren.
Und gesund bleiben.
Und gesund bleiben. Und von daher, ich glaube, das ist eine Diskussion, die man führen muss. Kann jetzt auch mal eine Ausnahme sein, aber in der Häufung, finde ich, ist das zumindest mal ein Diskussionsansatz.
Ich glaube, dass das diskutiert wird. Ne? Ich habe schon irgendwo gehört, dass es direkt nach der Männertour dann mit ein paar Tage Pause, also eine Woche Pause und dann allerdings dann parallel natürlich auch zur Dauphiné der Männer, ist auch nicht der ganz optimale Termin, aber das wäre sicherlich sinnvoll.
Ja, aber diese Entflechtung quasi Männer- und Frauentour, das liegt ja, glaube ich, eher in der Überschneidung bei der Tour de France selbst, ja, dass man sagt, wir wollen die alleine stellen, aber der Gedankengang muss natürlich auch sein, wie machen wir einen Rennkalender für die besten Frauen, wenn wir sie denn bei den großen Rundfahrten gemeinsam sehen wollen. Nochmal, jetzt ist es eine Sondersituation, muss nicht sich jedes Jahr wiederholen, aber zumindest sind diese Ausfälle geeignet, um das zu diskutieren.
Ja. Ich meine, man kann natürlich auf dem Laptop die Termine hin und her schieben bei der UCI, wie man das gerne möchte. Aber die andere Frage ist auch, können die Organisatoren das dann umsetzen? Weil es gibt ja auch so traditionelle Daten für den Giro und für die Tour und oder auch für all die anderen Rennen, für die Vuelta. Und da kann man ja auch nicht beliebig sagen, oh ja, jetzt verteilen wir das mal so, dass es für jeden passt. Am Ende müssen die ja dann auch vor Ort das umsetzen, die Organisatoren. Und wenn da gerade Feiertag, Ferien oder sonst was ist, dann ist das vielleicht auch nicht so einfach, wie wir uns das vorstellen. Aber was man eben sieht, ist, manche Fahrerinnen der Topfahrerin, die sind einfach 2 oder 3 Wochen in die Höhe gegangen, haben sich aus dem Rennbetrieb rausgehalten, haben sich ganz in Ruhe vorbereitet. Und da kann man das natürlich solide umsetzen und besser kontrollieren, seine Gesundheit, als wenn man jetzt den Giro fährt, den fährt man Anschlag, dann hast du jeden Tag vielleicht noch einen Transfer und am Ende reist du wieder nach Hause, du hast Flugzeuge, Flugreisen, du hast Klimaanlagen und das sind alles nochmal so Komponenten, wo du deinen ja schon gestressten Körper und dein gestresstes Immunsystem nochmal bittest, das durchzustehen und dann bist du vielleicht zu Hause, ja, Da kommen halt viele Faktoren zusammen und viele Punkte, wo man sich auch gleich dann anstecken kann oder sich irgendwas einfangen kann.
Mhm. Eins ist ja auf jeden Fall klar, die Tour wird eine Woche später sein, nächstes Jahr.
Ja.
Es sind 5 Tage Pause zwischen Männertour, Frauentour dann in der Schweiz beginnt. Mit dem Sturz aber hatte das sicherlich nichts zu tun. Und wieder Demi Wollering, neben anderen, wie Chloe Daigert beispielsweise, die auch Olympiasiegerin auf der Bahn geworden ist mit dem US-Vierer. Riesenpech für Demi Wollering, oder?
Auf jeden Fall. Ja, wir haben es 2-mal gesehen. Ich konnte leider nicht genau, weil da so viel passiert ist, da sind so viele Fahrerinnen irgendwie gefühlt auf einmal gestürzt, dass man gar nicht so den richtigen Auslöser ausmachen konnte und auch nicht so richtig sehen könnte, wer da wo lag. Aber schön zu sehen, dass das ganze Team um den Wollering einfach sofort da war.
Das war mal anders.
Sie aufgehoben haben, sie mental unterstützt haben. Und dann, das tut ihr garantiert gut. Und das ist ja das, was ja auch immer wieder thematisiert wird, dass sie sich bei FDJ einfach so wohl fühlt.
Ja, ich habe mich natürlich sofort erinnert an die Bilder von Anne Will im vergangenen Jahr. Als dann die Teamkollegin Blanca Wasch damals diese Etappe gewann, ja, und Demi im gelben Trikot da alleine hinterherfahren muss. Andere Situation heute natürlich, weil heute hat man sich natürlich viel mehr Gedanken gemacht, am Anfang zumindest, muss die das Rennen aufgeben. Ja, also ja. Das sah ja wirklich erst dramatisch aus. Später habe ich so versucht oder geglaubt zu erkennen, da huschte so ein nicht entspanntes Lächeln drüber, aber so ein mutmachendes, ja, dass sie, und war natürlich auch gut, ja, Sprinterzone war erreicht, 5 Kilometer, sehr zu Recht übrigens auf 5 Kilometer ausgeweitet, wenn man sich nur die Schlussgrafik angeschaut hat, hat man schon gedacht, da könnte was passieren, letztendlich ist auch was passiert, 3 Kilometer hat auch gereicht, letztendlich aber
ja, nicht ganz, ich glaube, es war 3,5.
Ah gut, war 3,5, okay, ja, also auf jeden Fall, die 5 Kilometer waren gut gewählt, sehr sinnvoll. Ich bin natürlich gespannt auf das Kommuniqué und die Verlautbarung vielleicht vom Team auch oder das, was nachher drinsteht. Ich hoffe mal, dass das nicht das Rennen beeinflusst. Denn Holger, du hast ja vorhin gesagt, wer da jetzt schon alles raus ist. Mhm. Ja, und wenn so eine Athletin dann auch noch fehlen sollte, dann muss man am Ende vielleicht sagen, dann gewinnt jemand vor dem Gnaden des Ausfalls von anderen. Und das fände ich total schade. Ja.
Wir hören doch mal Romy Kasper. Ich glaube, die war nahe dran. Und auch Patrick Schicker hat sie gefragt, wie sie dieses gesamte Rennen heute erlebt hat.
Ich glaube, nicht nur das Finale war hektisch. Das ganze Rennen war super schnell. Dadurch, dass wir auch einen Rückenwind hatten und dann die Vierergruppe vorne super stark war, war es dann auch richtig, richtig schnell. Vom Sturz, ich war dahinter, konnte gerade noch ausweichen. Ich hatte unsere Sprinterin schon mal abgeladen. War nochmal auf dem Weg, davor zu kommen, um nochmal zu helfen. Aber ich war dahinter und mir ist glücklicherweise nichts passiert.
Haben Sie gesehen, was da passiert ist genau an der Stelle?
Ja, das Problem ist halt, wir sind halt von einer 4-spurigen Straße in einen Kreisverkehr, wo es einspurig wird. Und wenn alle einfach reinhalten und niemand bremst, passen da nicht so viel nebeneinander wie auf einer 4-spurigen Straße und dann knallt es halt.
Ist auch wahrscheinlich am Ende einer so langen Etappe dann auch eine Konzentrationssache, dass es dann nochmal schwieriger wird, so von der Herausforderung?
Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt nur sagen, dass es Konzentration ist. Es ist einfach, jeder hält rein, jeder will als erstes sein. Niemand zieht zurück, niemand bremst, vor allem die Sprinter. Die haben da halt Angst vor nichts, sondern ziehen halt einfach rein und gucken, wer als erstes zurückzieht. Und wenn dann halt niemand zurückzieht, dann knallt es halt.
So mögen wir Romy Kasper, oder?
Ja. Sehr klar und sehr ehrlich.
Ja, und da spricht sie ja einen wichtigen Punkt mit an. Die Straße, und so sind ja schon viele Stürze passiert. Die kommen von einer breiten Straße auf eine halb so breite Straße. Und da, das kurz vorm Ziel, da ist eigentlich so ein Sturzrisiko vorprogrammiert. Aber wir wollen natürlich eine Zielankunft in der Stadt. Und die Städte werden immer ruhiger. Es sind immer mehr Verkehrsberuhigungen. Und da, wenn es da halt gar kein Nadelöhr, gar keine andere Möglichkeit gibt, in die Stadt reinzukommen, dann muss man halt immer durch so ein Nadelöhr. Da muss man vielleicht überlegen, wie kann man vielleicht das irgendwie anders machen, dass man diese Verengung, die man ja auch bei den Männern so oft hat und wo halt dann auch immer wieder was vorm Ziel passiert. Es wird halt schneller vorm Ziel und diese Verkehrsinseln, die gab es vor 30 Jahren nicht. Ja, und da sind die halt einfach so reingeballert in die Stadt. Und jetzt müssen die um eine Verkehrsinsel, um Fahrbahnteiler rum. Und das sind halt alles Sachen, die dann halt zu diesen Stürzen führen, die wir eigentlich gar nicht mehr haben wollen.
Wobei Romy eigentlich ja keine Anklage führt gegen die Streckenführung. Sie sagt ja explizit, da wird halt voll reingehalten.
Und nicht
volles
gebremst.
Risiko, ja. Und nicht gebremst. Ja, ja. Also,
ich wollte ja nur erklären, warum ja, ja. Das vielleicht in dieser Zeit jetzt so häufig
ja.
ist.
Ja.
Ne, man hat ja das Gefühl, die stürzen jede Woche. Also auf jeden Fall jede Woche. Aber das hat halt auch damit zu tun, weil wir den Autoverkehr entschleunigen wollen in den Städten. Und wenn dann halt die Radfahrer mit 70 da reinbrettern, wo eigentlich nur 30 erlaubt ist, ja, dann wird es halt irgendwo eng oder da sind halt Hindernisse im Weg.
Habt ihr euch beide schon mal morgen angeguckt? Ob das im ja. Portier auch so?
Ich blätter gerade mal, weil ich habe natürlich das Roadbook direkt vor mir liegen.
Das sind 130 Kilometer.
Ja, es ist in der Tat kürzer. Es gibt so gut wie keine Erhebung. Ja, gut, 130, hast 780 Höhenmeter, aber entscheidend ist ja das, was auf den letzten Kilometern passiert. Das ist eine ziemlich...
auch wieder zwei ja. Ecken drin.
Also die letzten 1000 Meter sind wirklich kerzengeradeaus. Bei 1500 vor Ziel haben wir eine 90-Grad-Kurve nach links. Vorher gibt es nochmal so bei 3 Kilometer vom Ziel auch eine 90-Grad-Kurve nach links. Ich glaube persönlich, bis auf das letzte Ding, da bei 1500 vom Ziel, sieht das eher unproblematisch aus. Ein paar Bodenwellen drin. Aber wenn du insgesamt dich beschäftigst mit der ganzen Zielankunft, da ist ein kleiner Anstieg, so 2 Kilometer vom Ziel. Ansonsten ist das ja. Lorena Wiebesland.
Aber was wir halt auch hier an der Karte nicht sehen, wie viele Kreisverkehre sind hier ja. auf diesem geraden Stück drauf, ne? Und
ja, hoffen wir, dass es also morgen zu einem Massensprint mit allen Sprinterinnen kommt.
Ja.
Marianne Voss hat dann wieder jetzt das gelbe Trikot. Das hätte sie mit Platz 2 geschafft, auch wenn Kim LeCour ja durch den Sturz auch aufgehalten wurde. Aber letztlich war ja die Bonifikation für Platz 2 entscheidend. Wir hoffen, dass Demi Wollering fit am Start stehen kann morgen. Und euer Programmtipp lautet sportschau.de, 15:35, richtig?
Das würde ich einmal absolut so empfehlen, ja, dass wir da alle miteinander dabei sind. Auf dem Weg nach Poitiers würden uns echt total freuen. Auch, weil wir erlebt haben, ja, das war lineares Fernsehen, aber die Zugriffszahlen sind ja total gut. Die Leute interessieren sich dafür. Und wir hatten am ersten Tag allein im Fernsehen über 1 Million Zuschauer für den Frauenradsport. Das finde ich genial.
Und ich habe die Sportschau.de-Zahlen für die Männertour heute gelesen. 14 Millionen.
Ja, Wahnsinn. Ja, es ist Wahnsinn. Mir sagen ja Leute immer, ich gucke gar kein Fernsehen mehr. Und sage ich, ja, wo schaust du denn dann die Tour de France? Ja, am Laptop. Sage ich, naja, gut, das ist das gleiche Programm übrigens. Uns kann das ja egal sein, wo die Leute schauen. Hauptsache, sie schauen die Tour de France.
Genau.
Und ich find's toll, dass die Frauen jetzt mit davon profitieren, an diesem generellen Interesse am Radsport. Ja. Das finde ich total wichtig.
Ja, und ich denke, mit Franzi Koch und Liane Lippert haben wir auch zwei starke Deutsche vorne und auch die anderen wie Franzi Brause und Romy Kasper, die können halt auch morgen auch mal für eine Überraschung gut sein und deswegen schaltet ein wieder.
Ja. Ja.
Und anschließend hören wir uns wieder.
Sehr ja. gern.
Vielen Dank für diese Runde. Morgen im gleichen Kreis, dann nach Etappe 4. Vielen Dank, guten Abend.
Ja, tschüss. Ciao.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.